Diese Podcast-Episode ist nach langer Zeit mal wieder ein Interview. Ich habe Duk H. in den Podcast eingeladen und Duk ist ein Mindset- und Performance-Coach. Er hilft dir unter anderem dann, wenn du zwar viel in deinem Unternehmen arbeitest, aber trotzdem unzufrieden mit deinen Umsätzen bist. Wir sprechen darüber, warum es uns als Unternehmern einfach manchmal schwerfällt, warum wir es nicht schaffen, an den wirklich wichtigen Dingen zu arbeiten, warum wir ständig aufschieben und welche mentalen Blockaden uns auf dem Weg beispielsweise zu unseren Umsatzzielen immer wieder zurückwerfen und aufhalten. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Duk.
Hi.
Duk, was ging in deinem Leben vor, dass du beschlossen hast, dich selbstständig zu machen?
Ich wollte tatsächlich ursprünglich nie selbstständig sein. Aber bei mir war das dann so, dass ich dann damals, als ich Informatik studiert hatte, ist familiär was vorgefallen. Ja, damals mein Bruder im Alter von 6 Jahren hatte einen Autounfall und damals wussten wir nicht, will er es überleben oder nicht. Und das Ganze hat meine Mutter sehr mitgenommen, sodass sie psychosomatisch verschiedene Symptome entwickelt hat. Das heißt also, wenn die Psyche sich auf den Körper auswirkt. Und als ich dann meine Familie mal besucht habe, war das dann so, dass plötzlich sie zu mir gesagt hat, ja Duk, wenn ich jetzt die nächsten Jahre sterben sollte, dann versprich mir bitte, dass du dich um deine Geschwister kümmerst. Und ich habe 3 jüngere Geschwister und dachte mir damals, so als Student, kaum Arbeitserfahrung, Lebenserfahrung und Co., ja, wie soll ich das Ganze schaffen? Und dachte mir, okay, jetzt noch 3 Jahre, bis ich dann fertig mit dem Studium bin, wäre relativ schwierig gewesen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, wie kann ich jetzt irgendwie Geld verdienen? Das Erste, was man dann so macht, ist dann, du gehst erstmal ins Internet und tippst ein, wie kann ich online Geld verdienen? Und das war dann der Start meiner Reise, wo ich dann mich damit auseinandergesetzt habe, wie ich mein eigenes Business aufbaue. Und das war dann als allererstes Business, war das ein Amazon FBA-Business. Und als zweites, parallel dazu, hatte ich eine kleine Marketingagentur eröffnet oder Marketingdienstleistung.
Super spannend. Ich hatte mich auch gerade parallel nebenbei in so meine Selbstständigkeitsreise begeben, als du es gerade erzählt hast. Ich musste einfach sofort auch an mich denken, weil ich auch sofort, das habe ich damals gegoogelt und habe dann ich habe mit Nischenseiten angefangen, falls ihr das noch was sagt. Ja. Und das war so das parallele Businessmodell, was häufig dann propagiert wurde, war auch Amazon FBA. Da musste ich gerade daran denken. Bin ich kurz neugierig. Was hast du da genau gemacht und wie lange hat das funktioniert für dich?
Ja, also FBA war damals so, ich hatte bei Amazon FBA nur 1.500 Euro auf dem Konto und dachte mir, komm, ich mach einfach und guck mal, wie läuft das Ganze an. Habe also ein bisschen unterschätzt, dass du mit 1.500 Euro nicht weit kommst und habe dann mein erstes Produkt aus China gesourced. Das waren damals so Kreditkartenhalter und die habe ich dann auch alle verkauft, habe aber gemerkt, dass ich das Geld, was ich verdient habe, direkt wieder verloren habe. Also im Sinne von, dass ich das für irgendwelchen Kleinstkram, unnötigen Kram ausgegeben habe, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich das danach gar nicht gebraucht. Also hielt dieses Business, ich glaube, so ein Dreivierteljahr dann maximal an, ne, wovon ein halbes Jahr dann Produktionszeit ist, Sourcingzeit ist und so weiter und so fort. Und parallel habe ich dann so gemerkt, okay, ich brauche Geld. Und deswegen habe ich dann angefangen, die Marketingdienstleistung anzubieten. Und das war dann auch tatsächlich mein Hauptbusiness geworden bis 2021. Warum Marketing? Weil damals hatte ich das Glück, dass ich mit dem Umfeld einen Kumpel hatte, der eine Marketingagentur hatte. Und dementsprechend bin ich dann dort mit reingekommen, habe ihn unterstützt und durfte sehr viel lernen über Copywriting, wie man Funnels baut und Co. Wir haben aber dann gesagt, dass wir den Weg nicht gemeinsam weitergehen wollen, sondern jeder getrennt für sich. Weswegen ich dann gesagt habe, hey komm, ich werde jetzt erstmal im kleinen Rahmen meine ersten Copies anbieten, die ich dann so erstellen kann. Also es war dann wirklich auch meine Einstiegsdienstleistung mit Copywriting damals, witzigerweise. Und das hat dann sich dann im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Dann habe ich mich damit über Russell Brunson und dann Sam Owens zu der Zeit, habe ich mich weitergebildet, geguckt, ja, was kann man alles so machen, um Kunden zu generieren. Habe dann auch meine ersten größeren Kunden gewonnen und habe dann im Laufe der Zeit auch in verschiedenen Sachen, Prozessaufbau, Prozessoptimierung, Sales-Team-Aufbau und so fort mich weiterentwickelt und geguckt, na, wie kann ich darin besser werden und habe mir dadurch so im Laufe der Zeit so die Expertise aufgebaut.
Lass uns da noch mal ein bisschen näher reingehen, weil ich glaube, das ist schon interessant zu wissen, um nachher besser zu verstehen, warum du das machst, was du heute machst. Du hast diese Agentur gegründet und hast gesagt, okay, du hast da sich die Expertise angeeignet zur Kundengewinnung. Erzähl ruhig mal ein bisschen, was hast du da eigentlich genau gemacht? Was war das für eine Agentur? Wie hat sich weiterentwickelt? Und warum machst du eigentlich heute keine Agentur mehr?
Ja, sehr gerne. Also damals war das so, dass es ursprünglich nur ums Geld verdienen ging. Und wenn du so gar nicht so richtig weißt, was sollst du genau machen und du hast diese eine Möglichkeit, dann hältst du dich erstmal daran fest. Das heißt, da war keine große Mission dahinter und das war auch so die Zeit, wo die ganzen Speaker von heute dann so groß geworden sind, ne? Wo so ein Dirk Kräuter groß geworden ist, ein Christian Bischoff und Co. Und wo ich dann auch so gedacht habe, hey, ich möchte genauso sein wie dieser Raoul Plicat, ne, der heutzutage immer noch ein großer Name ist und werde der größte Marketer Europas, der Welt, was auch immer. Das war so eine selbst auferlegte Illusion, die ich mir damals vorgenommen habe. Und dementsprechend habe ich dann auch meine ersten Kunden gewonnen. Und mein erster Kunde mitunter war ein Amazon FBA-Kunde, der mir einen Kleinauftrag gegeben hat. Das waren so 1.000, 2.000 Euro. Ja, beginnt mit einer 50-Euro-Copy, die ich geschrieben habe. Dann habe ich ihn da überzeugt. Dann hat er gesagt, ja komm, ich habe hier mehrere Produkte für dich. Und er hat dann mich weiterempfohlen an den anderen Kunden, der noch ein viel größerer FBAler war. Und der kam mit einem 250.000-Euro-Auftrag.
Krass, okay.
Ich als Anfänger dachte mir zu dem Zeitpunkt, fuck, wie soll ich das schaffen? Ja, der hat eine ganz klare Zeitvorstellung gehabt, na, wann er die ganzen Produkte fertig haben wollte, na, also die ganzen Copies für die Produkte und so weiter und so fort. Ich dachte mir, das werde ich niemals schaffen. Und dementsprechend war ich auch sehr naiv, habe mich dann probiert, das so als Experte zu verkaufen, obwohl ich innerlich gar nicht geglaubt habe, dass ich Experte bin und noch gar nicht so weit war, wie ich es mir gedacht habe. Und dann ist mir dieser Auftrag abgesprungen, weil er direkt gespürt hat, da spürt man ja, wenn man weiter ist, dass jemand komplett am Anfang ist. Er hat direkt gespürt, ja, der wird meinen Auftrag nicht abliefern können. Und bevor ich jemanden 250.000 Euro anvertraue, gehe ich lieber zu jemandem, der das schaffen kann. Und das hat in mir so einen Schmerz ausgelöst, dass ich dann gesagt habe, fuck, ich will mich jetzt richtig weiterbilden. Ich möchte schauen, wie kann ich besser werden im Marketing-Game, dass jemand, der so groß ist, mich auch als kompetenten Ansprechpartner findet. Na, weswegen ich dann erstmal generell überhaupt noch in die Weiterbildung gegangen bin und noch viele weitere so kleine Testaufträge in verschiedenen Bereichen angenommen habe. Das heißt, ich habe mal so Pages gebaut, einfach nur für Fitnessstudios. Ich habe Kampagnen gemacht für die. Na, hab dann, ich habe mal für einen Whirlpool-Hersteller eine Copy geschrieben. Dann für weitere Amazon-Produkte. Also wirklich querbeet durch alle Bereiche durch, weil mein einziges Ziel war es damals, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Bis ich dann irgendwann auf meinen ersten Business Coach gestoßen bin. Und da war das dann so, dass ich mit einem damaligen Geschäftspartner ihn übers Impressum angerufen habe und wir gesagt haben, hey du, wir haben hier voll die krasse Idee, lass uns mal zusammenarbeiten. Beziehungsweise lass uns erstmal sprechen, wollen dir die Idee vorstellen.
Du hast ins Impressum geschaut, nur mal zu Verständnis, und hast einen Cold Call quasi gemacht.
Ja, genau.
Okay, ja.
Das war so der allererste Cold Call, den wir gemacht haben. In dieser Hinsicht, weil ich vorher eher gewohnt war, so warme Leads abzufrühstücken. Und das war damals Tom von Nomad Publishing.
Ja.
Und da war der Tom noch ganz am Anfang, so ich glaube bei 1.000, 2.000 Abonnenten. Und wir haben ihn dann kontaktiert und haben ihm so unsere Story erzählt, ne, wie wir dann, also damals hatte ich so einen Geschäftspartner noch, ne, wie wir zum Thema Marketing gekommen sind und was wir für ihn vorhaben. Dann habe ich dann mit Tom so ein Art Webinar-Funnel gemacht. Das war so ein Webinar-Funnel für 3.000 Euro. Und dieser Webinar-Funnel hat die Zusammenarbeit zwischen uns eröffnet für die Jahre danach. Das war, glaube ich, so 2018, 2019 ungefähr, wo wir das Ganze gemacht haben. Und wo ich dann wirklich mal von Anfang an so einen Business-Coaching mitgestalten konnte. Das heißt also, das ganze Wissen, was ich gesammelt hatte von Russell Brunson, Sam Owens oder von wem auch immer, konnte ich jetzt anhand eines Projektes wirklich mal realisieren und umsetzen. Wir haben dann die Landingpages gebaut, den Funnel aufgebaut. Ich habe dann zum ersten Mal auch so richtige Skripte entwickelt für die Gespräche, na, dass die Interessenten, die sich dort melden, dass sie dann am Ende abgeschlossen werden können. Wir haben dann darüber gesprochen, wie bauen wir den Kurs und alles Mögliche auf. Dann auch weitere Kampagnen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit dann entwickelt, dass dann von null, ja, wo kein Gruppencoaching-Format vorhanden war, dann ein Gruppencoaching-Format entstanden war von den ersten 30, 50.000 Monatsumsätzen und das hat sich dann immer so eingependelt zwischen 50 bis 100.000 Euro ohne Paid Ads. Das heißt, es war alles organisch über YouTube-Content und ich weiß nicht, damals hatten wir noch keinen Podcast, aber hauptsächlich YouTube-Content. Und das war dann so der erste Case, wo ich dann daran sehr stark gewachsen bin und wo ich dann mein Marketing-Skill aufbauen konnte, wo ich lernen konnte, in Strukturen zu denken oder in Zahlen, Daten, Fakten zu denken und so weiter und so fort. Und das Ganze, um zu deinem Punkt zurückzukommen, auch da hat sich dann so entwickelt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, als ich dann auch noch nebenbei andere Kunden betreut hatte, habe ich dann so gemerkt, jetzt geht's mir finanziell gut. Ich kann meiner Familie was zurückgeben. Gleichzeitig hat die Situation mit meinem Bruder sich stabilisiert. Wir wussten ja erst nicht, wird das überleben oder nicht. Und die Situation hat sich dann stabilisiert. Und ich war plötzlich so in so einer Sinnfindungsphase. Weil ich habe ja das Marketing-Business nur gemacht für Geld. Mhm. Und dass es meiner Familie gut geht letztendlich, wenn man das so betrachten möchte. Und ich war dann so, dass ich dann gedacht habe, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und war dann so richtig in so einem depressiven Loch dann erstmal drin, weil ich hatte Geld, musste nicht mehr so richtig arbeiten, hatte auch passive Einnahmen zu dem Zeitpunkt. Na, und dann kam plötzlich so der Punkt, wo dann ich empfohlen wurde aus meinem Umfeld an jemanden, der mein erster Mindset-Coaching-Kunde wurde. Das war 2021. Also ich habe vorher nämlich für den Kontext habe ich immer so privat Menschen gecoacht, ne, weil ich habe mich sehr stark für die menschliche Psychologie interessiert. Mhm. Und habe das einfach so aus Hobby gemacht, weil ich das einfach richtig toll fand, Menschen zu coachen. Ne, wenn sie ein Problem haben, nicht vorangekommen sind oder blockiert waren, schlechte Gefühle hatten, wie kannst du diese ganzen Geschichten systematisch aufbrechen? Und das hat sich dann rumgesprochen, deswegen habe ich diese Empfehlung bekommen. Und die Person, die dann dort mit mir im Gespräch war, hat dann so gesagt, ja, Doug, ich habe vieles von dir gehört. Und ich dachte dann so, wie, du hast vieles von mir gehört. Ja, und dann hat sie so gemeint, ja, ich möchte mit dir unbedingt arbeiten. Ich habe hier so eine Liste vorbereitet. Hat er so eine Liste rausgeholt und die Kamera gehalten von seinen ganzen Themen, die er hat. So, ne? Beginn von Problemen in der Partnerschaft bis hin zu Selbstzweifeln, Ängsten und Co. Und ich war voll schockiert, dass jemand, der mich gar nicht so richtig kennt, dass er mir so seine intimsten Probleme anvertraut. Und ich dann so, du, wie stellst du es dir vor? Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte dich bezahlen dafür. Und dann haben wir über die Bezahlung gesprochen und haben uns dann auf den ersten Preis geeinigt von 3.000 Euro damals. Und ich wusste gar nicht, dass ich damit Geld verdienen konnte. So, und dann ist es passiert. Dann haben wir gearbeitet. Und ich habe dann gemerkt, dass das genau das war, was ich eigentlich immer wollte, am Menschen zu arbeiten, statt einfach nur irgendwelche Funnels die ganze Zeit zu konzipieren und Copies zu schreiben und irgendwelche Prozesse laufen, um wie durchzudenken und so. So, ich wollte am Menschen selbst arbeiten, na, und schauen, wie können wir schwierige Probleme, die in der Psyche entstehen, dann lösen. Na, nicht nur zum einen, um Menschen zu helfen, sondern worum es mir eigentlich wirklich ging, war so ein Wissensdurst zu stillen. Ich wollte immer die menschliche Psyche viel besser verstehen, wie das Bewusstsein des Menschen funktioniert.
Also erstmal will ich einen wichtigen Takeaway, den ich hier mitgenommen habe, einfach nochmal wiederholen, dass du einfach mal einen Cold Call gemacht hast im Impressum und angerufen hast und sich daraus ja alles entwickelt hat weitere, ne? Und ja, da vielleicht nochmal so, Cold Calls sind echt unangenehm, ist wirklich hart, aber wenn man sowas halt macht, kann daraus halt, also es sind ja genau die Dinge, die einen nachher zum Erfolg führen, weil man bereit ist, eben auch die Dinge zu tun, die andere nicht machen wollen, die hart sind, die unangenehm sind, wo man verbale Ohrfeigen bekommt. Das wollte ich mal wieder herausstechen lassen hier. Das fand ich wichtig, aber also ich finde das super interessant und habe auch direkt ein paar Stimmen im Kopf von Kunden, von denen ich es auch häufiger schon mal gehört habe. Und ich habe sowas Ähnliches auch mal quasi durch, dass ich auch ein erfolgreiches Business im Bereich Ernährung aufgebaut habe. Und macht das nicht was mit einem? Macht das nicht auch Angst, wenn du sagst, das hat diese Marketingagentur, die hat ja richtig gut funktioniert, du hast das Geld da bekommen und konntest auch zum ersten Mal so ein bisschen die, ja, vielleicht negative Gefühle loslassen, beziehungsweise Sorgen loslassen, gerade was monetäre Sorgen angeht. Macht es da nicht Angst, was man jetzt gerade aufgebaut hat, was ja funktioniert, das hinter sich zu lassen und was Neues zu starten, wo man noch gar nicht weiß, ob das überhaupt funktioniert? Was ging da in dir vor?
Ja, ich hatte auf jeden Fall Angst. Und zwar, ich hatte auch viele, viele Gespräche, bevor ich diesen Sprung gemacht habe. Also es ist auch nicht über Nacht passiert. Na, dass ich dann gesagt habe, ich lasse jetzt die Agentur hinter mir, sondern ich hatte ja Kunden, ich hatte Verantwortung, Verpflichtung. Das heißt laufende Verträge, wo ich dann nicht plötzlich über Nacht sagen konnte, ich mache jetzt einfach den Sprung.
Ja.
Aber ich habe das dann frühzeitig angesprochen, weil ich mir dann so gedacht habe, ich hatte eine Entscheidung, die ich treffen musste. Und zwar, mache ich das, was mich innerlich die ganze Zeit zerreißt und wo ich das Gefühl habe, hier bin ich nicht richtig? Oder mache ich etwas, wo ich sage, da gehe ich richtig darin auf und das entspricht meiner Leidenschaft, meiner Freude? Und Wir alle kennen ja diesen Spruch oder diesen Gedanken, dass wir uns sagen, am Ende meiner Lebenszeit möchte ich zurückblicken im Sterbebett und sagen, ich habe nichts bereut. Mhm. Und ich wusste dort, das, was ich eigentlich wirklich machen möchte, hatte mir richtig Angst bereit, weil ich nicht wusste, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren, ich lasse irgendwie die ganzen Sicherheiten los. Ja, aber ich wusste, dass wenn ich irgendwann an diesem Punkt stehe, dass ich wenigstens sagen kann, ich habe es probiert. Und ich habe einen Grundsatz in meinem Leben, den kann ich gerne mal erklären, und zwar, ich sage immer, sobald ich Angst in meinem System spüre, schaue ich, dass ich durch diese Angst durchgehe. Und ich mache das immer gerne mit einem Beispiel fest, damit die Menschen sich mal vorstellen können, was genau damit gemeint, weil ich sage immer, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du in 10 Minuten beispielsweise auf eine Bühne gehen musst, vor 1000 Unternehmern, Top-Unternehmen der ganzen Welt, und es wird alles live gestreamt auf allen Kanälen, und du bekommst zufällig irgendein Thema mitgeteilt, wo du wahrscheinlich keine Expertise drin hast. Und du musst jetzt da spontan einen Vortrag halten. Dass du einmal ganz kurz in dich hineinspürst und schaust, welche Gefühle kommen da auf. Und bei den meisten kommt so ein Gefühl auf von, plötzlich zieht sich der Magen zusammen. Mhm. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum der Magen sich zusammenzieht, weil evolutionär betrachtet lässt sich das gut erklären, wenn du jetzt beispielsweise damals vor, keine Ahnung, Säbelzahntiger springt den Busch raus. Na, dann musst du es ja entweder fliehen oder kämpfen. So, und die ganze Energie, die du dafür benötigt hast, die wird abgezogen, erstens aus deinem Kopf. Deswegen können wir nicht mehr klar denken, wenn wir unter Angst stehen, unter Stress stehen. Und zum anderen aus dem Verdauungssystem. Na, weil dort wird auch die meiste Energie mitunter verbraucht. Und deswegen lassen dann gewisse Funktionen dann nach. Und du hast dann diese Blähung im Magen, dieses Unwohlsein in der Magengegend. Und dieses Angstgefühl, was da ist, das ist die Grenze deiner Komfortzone. Das heißt, wenn du dieses Angstgefühl nicht spürst, dann bist du nicht in deine, also außerhalb der Komfortzone, du bist immer noch in der Komfortzone. Mhm. Und für mich war dann immer eines der Grundprinzipien, ich möchte so gut wie es geht meine Komfortzone immer wieder verlassen. Na, da, wo es wirklich wehtut, da, wo wirklich der Schmerz ist. Na, und das war genau so ein Thema, wo ich wusste, ich muss das jetzt tun, weil sonst werde ich es eines Tages bereuen. Und dann bin ich dadurch diese Angst dann durch. Und es hat sich dann auch entwickelt, weil plötzlich, wenn du das tust, was dir wirklich aus dem tiefsten Herzen Freude bereitet und wo auch eine Datengrundlage da ist. Ich habe ja immer so diese beiden Welten vereint. Ich mache ja nicht nur alles nach Bauchgefühl, sondern gleichzeitig nach Datengrundlage. Wusste ich, okay, es gibt dann Nachfrage dafür. Na, und wenn du dann auf Bast von Freude etwas angehst, dann wird alles viel, viel besser funktionieren. Ich war tausendfach produktiver, bin viel schneller vorangekommen. Wir hatten nach anderthalb Monaten, hatte ich damals bereits meine ersten 10 Kunden gewonnen. Und das war dann alles so diese Experience, auf der ich aufbauen konnte, wo ich gemerkt habe, alles fliegt mir jetzt gerade zu.
Hm. Gehen wir sicherlich später nochmal genauer rein, gerade das Thema Produktivität, warum kann ich mich vielleicht nicht zur schwierigen Arbeit überwinden, was läuft bei mir falsch und so weiter. Aber ich möchte das nochmal jetzt gerne hier quasi nochmal in die kleine Reise von dir rein. Super interessant, das heißt, du hast dann deine Marketingagentur erstmal an den Nagel gehangen und die ersten Kunden im Bereich, ja, was ist eigentlich genau Mindset-Coaching angenommen? Was hast du mit denen genau gemacht? Was hat dich denn dazu gebracht? Also da gehen wir jetzt ja quasi rein. Das, was du heute machst, was machst du eigentlich genau? Wie ging es dann da weiter?
Genau, also es war dann das Thema Mindset-Coaching. Und für mich war dann Mindset-Coaching ein super generischer und inflationärer Begriff, weil Mindset ist so ein Thema, wenn du ein paar Bücher gelesen hast oder ein paar YouTube-Videos geschaut hast, dann denken viele immer, sie haben bereits ein gutes Mindset. Hm. Für mich geht das Ganze noch ein bisschen tiefer. Dort geht es für mich eher vor allem darum, was sind die Gedanken, die Gefühle und die Verhaltensweisen, die du hast. Und meine Grundphilosophie ist es, dass jeder Gedanke, den du hast, jedes Gefühl als auch jede Verhaltensweise eine Funktion hat. Mhm. Wenn du die Funktion verstehst, dann kannst du dies auch ändern. Ja, ich mache dir mal ein konkretes Beispiel. Ja. Viele haben in der Selbstständigkeit ja immer so das Thema, ich schiebe auf. Sei es Kundenakquise, einkommensproduzierende Aktivitäten oder was auch immer. Das ist auch so ein Problem, mit dem die meisten zu mir dann kommen. Und dann finden wir heraus, woran liegt das eigentlich? Und dann nehme ich immer an, jetzt beispielsweise, du würdest wirklich in die Akquise gehen oder würdest nicht mehr aufschieben und Gas geben. Was ist die befürchtete Konsequenz, die eintreten kann? Weil wir denken immer in zwei Sphären. Der bewusste Teil von uns denkt immer darüber nach, okay, wenn ich jetzt Akquise mache, das hat ja nur Vorteile. Ich gewinne Kunden, ich baue mein Leben auf, was ich mir vorstelle. Und es gibt den anderen Teil, der im Unbewussten schlummert. Das ist der Teil, der eigentlich dieses Schutzverhalten auf Shibiritis aufbaut. Und dieser Teil befürchtet vielleicht, dass am Ende, wenn du jetzt Gas geben würdest in der Kundenakquise, dass du dann vielleicht irgendwie abgelehnt werden könntest. Oder dass dann vielleicht irgendwie du scheitern könntest und am Ende vielleicht es doch nicht schaffst, ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung aufzubauen. Oder was auch immer dafür Gründe sind, das ist immer komplett individuell. Und aus Angst heraus, dass dieses Worst Case dann eintritt, fangen wir an, ein unterbewusstes Schutzverhalten aufzubauen. Und das in dem Fall auf Shibiritis. Wenn du jetzt im ersten Schritt verstehst, was ist denn dieses Muster, was ich habe, ja dahinter, hinter diesem Verhalten, wozu ist es da, dann kann ich mir darüber bewusst werden und anfangen, das Ganze zu ändern und weiterzuentwickeln. Und das kannst du mit allem machen. Ne? Das heißt also, wenn du zu viel auf Social Media bist und nur am Konsumieren bist, gibt es dahinter einen Gewinn. Ja, wenn du jetzt irgendwie in irgendwelche Süchte verfällst, Alkohol, Pornokonsum, was auch immer, dahinter gibt es immer einen unterbewussten, versteckten Gewinn. Und wenn du damit unzufrieden bist, kannst du da immer herausfinden, was ist die Funktion von diesem Verhalten, kannst es immer wandeln und ändern dadurch. Und was das ist dann so die Grundidee erstmal von mir gewesen, dann weswegen ich in die Richtung gegangen bin. Das bedeutet eigentlich für mich Mindset, das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte.
Mach das gerne mal an einem ganz konkreten Beispiel fest. Ich denke nämlich genau, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Deshalb habe ich es vorhin nochmal aufgenommen, das Thema zum Beispiel Cold Call machen, das machen die meisten einfach nicht, weil es eben sehr unangenehm sein kann, die Konsequenzen, die daraus zu fürchten sind. Mach's ruhig mal ganz konkret. So Thema Aufschieberitis, glaube ich, sehr, sehr großes Thema bei ganz vielen, dass man nicht bereit ist, jeden Tag sich auf die EPAs, wie es Bodo Schäfer so gern sagt, einkommensproduzierenden Aktivitäten zu konzentrieren, dass man da irgendwie nicht richtig aus dem Quark kommt, sich nicht so richtig traut, das zu machen, was man eigentlich machen möchte, dass man die Reels nicht hochlädt, die Videos nicht aufnimmt, die Podcasts nicht aufnimmt, whatever. Ja. Geh mal in das Thema Aufschieberitis. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Kunden zu dir kommen, die genau daran leiden, hast du ja auch vorhin auch gesagt. Was ist da, wie gehst du das ganz typisch an? Angenommen, du wolltest Aufschieberitis bei mir heilen, in Anführungsstrichen. Ja, ich komme zu dir und sage, Duck, ich weiß genau, ich sollte jetzt hier 100 Calls am Tag machen, mache ich aber irgendwie nicht. Wie gehst du davor?
Ja, soll ich dir die Vorgehensweise erklären oder anhand eines tatsächlichen Cases mal sehen, wie ich da vorgegangen bin?
Genau das, ein Case wäre super.
Okay, genau, ich gebe dir immer wieder Mindset-Life-Calls auch in anderen Business-Coachings. Und in einem Business-Coaching war jetzt die Situation, na, da ging es die ganze Zeit um Cold Calls. Na, wie schaffe ich es, meine Cold Calls zu schaffen? Und die Person, die hatte alles eigentlich bereit liegen, na, was sie brauchte. Sie wusste, woher sie die Kontaktdaten bekommt, hat sie auch bereits recherchiert, vor sich liegen, hatte Skripte, Leitfäden bereit liegen, musste jetzt einfach nur noch eine Sache tun, Handy in Hand nehmen, Nummer eintippen und auf den grünen Button klicken. Hat sie nicht gemacht. Dann ist die Person zu mir gekommen und hat genau das gefragt, hey, ich schiebe das Ganze auf. Woran liegt das genau? Und was ich dann gemacht habe, ist, ich gehe mit Fragetechniken vor, weil ich bin ein großer Fan davon, eher auf Transformation zu setzen, statt auf Information. Also der Unterschied für mich ist folgender. Information ist, ich sag dir, mach einfach, weil das Leben wird danach besser und so gehst du vor. Das sind die 5 Schritte, die du machen musst. Das ist Information. Aber wir alle kennen das, wir wissen, was wir zu tun haben, aber wir tun es am Ende einfach nicht. Ja. Und irgendwas hält uns davon ab, diese Schritte zu gehen. Und wenn du das Symptom hast, dann braucht es Transformation. Und das kannst du nur durch Fragetechniken herausfinden. Weil ich habe dazu auch ein tolles Vergleichsbeispiel. Wenn du jetzt beispielsweise einen Stein ins Wasser wirfst, dann zieht dieser Stein ja Wellenkreise. Ja. Die richtige Frage zieht Gedankenkreise. Das heißt, du fängst an, dich selbst zu reflektieren dadurch. Und ich gehe dann immer mit verschiedenen Fragen rein. Ne? Zum Beispiel, was ich dir vorhin gesagt habe, angenommen, du würdest jetzt Kaltakquise machen, was ist denn die befürchtete Konsequenz für dich daraus? Und die Person denkt dann...
Ablehnung haben. Super viel Ablehnung erhalten, digitale, verbale Ohrfeigen quasi. Wenn ich 100 Leute jeden Tag anrufe, die meisten sind davon vielleicht auch nicht nett, fragen, was machen sie da, hören sie auf damit. Das fühlt sich erstmal nicht gut an, totale Ablehnung.
Genau.
Das ist meine spontane Idee.
Ja, das ist zum Beispiel das, was dann kommt. So, und dann gehe ich dann rein und frage dann meistens nach, ja, was ist denn das Allerschlimmste zum Beispiel daran? Und die Person antworten dann meistens immer Folgendes, und zwar sowas wie, ja, was ist, wenn die Person mich plötzlich dann am Telefon anschreit und beleidigt? Oder wenn sie plötzlich mich unterbricht und mich nicht ausreden lässt? Oder wenn ich nicht die Chance habe, überhaupt mein tolles Angebot, was ich aufgebaut habe, zu verkaufen? Und ich gehe dann immer rein und guck mir an, was für eine Bedeutung dahinter steckt. Also warum das für die Person eigentlich so schlimm ist, dass die andere Person so reagiert. Und dann gibt es meistens immer folgende Erkenntnis daraus. Und zwar, du hast dann meistens in deinem Wertesystem so einen Anspruch von, ich bin ein höflicher, freundlicher Mensch und ich lehne gleichzeitig alle ab, die nicht wertschätzend, freundlich und höflich sind. Und wenn ich jetzt diese Menschen ablehne, na, dann möchte ich sie natürlich auch nicht mehr im Leben haben. So, und die Reaktion daraus, also die Folge davon, ist natürlich, dass ich keine Kaltakquise mache. Warum? Wenn ich Kaltakquise mache, besteht ja die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr von solchen Menschen begegne.
Mhm.
Genau, und dann frage ich immer, ja, warum ist es für dich schlimm, dass Menschen zu dir zum Beispiel nicht wertschätzend sind oder nicht höflich oder freundlich sind? Warum ist dir wichtig, dass alle unbedingt zu dir so lieb sein müssen? Und dann kommen wir dann immer auf sehr spannende Themen. Das ist jetzt bei jedem individuell, aber bei demjenigen, den ich da gecoacht habe, war das dann so, dass er in seiner Vergangenheit, und meistens wurzeln da unsere ganzen Themen, er hatte einen sehr strengen Vater. Das heißt, der Vater war auch immer jemand, der ist schnell laut geworden. Ne, der hat auch, ihm war nie alles genug, ne, was der Sohn gemacht hat. Und dementsprechend hat er auch dem Sohn nicht die Liebe gegeben, die er sich eigentlich gewünscht hat, die Anerkennung gegeben, die er sich gewünscht hat. Und so eine Situation bereitet uns natürlich sehr viel Schmerz, ne, wenn wir jetzt noch klein sind. Ne? Weil ich sage immer, im Alter von 2 bis 12 Jahren, in der Psychologie sagt man dazu, das ist die Konditionierungsphase. Das heißt, dort bist du wie so eine leere Festplatte. Du weißt nicht, wie die Welt funktioniert, wie du funktionierst, wie Beziehung, wie Arbeit, wie Geld funktioniert. Das heißt, du bist aufnahmefähig für alles, was dort passiert. Ja.
Wie so ein Schwamm, ne? Du ziehst einfach alles auf und lernst.
Genau, wie so ein Schwamm. Und wir können auch da Dinge nicht von uns weisen. Das heißt, wenn die Eltern sich in dieser Phase trennen, dann denken wir, das ist unsere Schuld, obwohl es nichts mit uns zu tun hat. Das heißt, wir nehmen die Verantwortung auf uns, weil wir denken, wir sind daran teil gewesen. Und das passiert dann erst, dieses Wegschieben von der Verantwortung oder von Themen passiert dann meistens erst in der Pubertätsphase. Das ist dann die Dekonditionierungsphase. Na, aber um zurück zum eigentlichen Punkt zu kommen, na, bei ihm war das dann so, dass der Vater dann so viel Schmerz ausgelöst hat, weil er nicht lieb war, nicht freundlich war, nicht wertschätzt war, immer laut war, direkt gebrüllt hat und so weiter und so fort. Und er dann unterbewusst für sich dann entschieden hat, hey, ich möchte nicht so sein wie mein Vater. Na, beziehungsweise ich möchte diesen Schmerz nicht nochmals so erfahren, wie ich ihn damals erfahren habe. Und das ist der Punkt, ne, wo dann plötzlich dein Erwachsenenleben alleine durch diese eine Ursache beeinflusst wird. Weil jeder, der irgendwie potenziell eine Bedrohung sein könnte, also so sein könnte wie der Vater, jemand, der dich anschreien könnte, der dich entwerten könnte, der dich verurteilen könnte, wie zum Beispiel der Kaltakquise, wo sowas mal passieren kann, ne, ist für dich eine Gefahr. Und sobald du so einer Gefahr näher kommst, spürt dein Nervensystem, dass es reagiert sofort darauf. Na, du merkst, bist wie blockiert, du kannst nicht mehr klar denken. Na, und das ist der Punkt, wo die meisten vor dem Handy sitzen, na, und dann die Nummer nicht wählen können. Oder manchmal ist es ja auch so, viele machen ja auch Outreach. Das heißt, die schicken ja Nachrichten auf Instagram, auf LinkedIn raus, um potenzielle Kunden zu gewinnen. Selbst das fällt ihnen schwer, na, kontinuierlich dann durchzuziehen, weil da auch vor allem mit der Akquise na, so verschiedene Bedrohungen verbunden ist. Und wenn wir das dann herausgefunden haben, was die eigentliche Ursache ist, dann geht es darum, das Ganze in den neuen Kontext zu setzen. Das nennt man auch so Rekontextualisierung beziehungsweise auch neurologische Neubewertung. Bedeutet, es geht dann im Prinzip darum, dass du das Ereignis, was damals passiert ist, dass du dem eine neue Bedeutung gibst. Weil mein Grundsatz ist immer, du kannst zwar nicht die Vergangenheit ändern, du kannst aber die Bedeutung verändern, die du deiner Vergangenheit beimisst.
Ja, also im Sinne von, warum war das damals, warum hat mir das gedient?
Oder ja, was, genau, was warum hat es mir gedient? Na, bestes Beispiel dazu ist, was ich mal auf Instagram gesehen habe. Da gab es mal so einen Post von irgendeiner Erfolgsseite, da ging es darum, ja, 2 Brüder, einer ist Alkoholiker geworden, der andere ist Millionär. Beide wurden gefragt, wie bist du so geworden, wie du geworden bist? Beide haben geantwortet, wegen meinem Vater, er war Alkoholiker. So, also beide Brüder, ne, selber Vater, na, einer hat sich so entwickelt, der andere so. Der Unterschied na, war letztendlich die Bedeutung, die du dem Vater gegeben hast und was der Vater mit dir gemacht hat. Und so ist es überall. Das heißt also, alles, was dich emotional heutzutage noch triggert, wo du merkst, irgendwie, das löst ein Unwohlsein aus, ich werde wütend plötzlich oder ich fange an zu trauern oder was auch immer, na, das sind alles Gefühle, die in deinem Nervensystem verankert sind. Und ich sage immer, Gefühle sind letztendlich nichts anderes als gespeicherte Erinnerungen aus deiner Vergangenheit. Das heißt, alles, was du jetzt eigentlich wahrnimmst und erlebst, ist nichts anderes als eine Erinnerung, die du mal irgendwann gespürt hast in deinem Leben, wo dein System auf Basis von äußeren Triggern darauf jetzt reagiert. Und meine Arbeit, ja?
Ich kenne diese kleine Geschichte mit dem Vater auch, um das nochmal zu kontextualisieren für alle. Der eine sagte ja quasi dann, okay, ja, das war mein Vater, der hat Drogen genommen, der hat uns geschlagen, whatever, wie konnte ich, es war mein Weg ist doch quasi prädestiniert, dass ich genauso werde. Ja? Interpretation 1, Interpretation 2, ja, der hat Drogen genommen, der hat uns geschlagen, sowas wollte ich auf gar keinen Fall, ich musste doch was komplett anderes werden, so in diese Richtung. Ne?
Ja.
Und je nachdem, wie du es halt bewertest, zeigen sich diese Verhaltensmuster dann eben auch noch im Erwachsenen. Oder man sagt auch, das kennst du vielleicht auch, diesen Spruch habe ich jetzt auch schon zu Hauf gehört, eigentlich ist dein Business immer nur ein Spiegel von dem, wie es dir eigentlich innerlich geht. So.
Ja.
Das heißt, du wirst die Grenzen, die du vielleicht innerlich für dich hast, dann auch unbewusst nach außen tragen. Das äußert sich ja zumindest, wie ich das auch empfinde, gerade zum Beispiel auch beim Thema Preise, dass für Person A vielleicht sie sagt, hey, ich kann doch unmöglich 5.000 Euro für mein Produkt verlangen, das geht doch gar nicht. Und eine andere Person wird sagen, ja, unter 15.000 würde ich das auf gar keinen Fall anbieten. Ne? Das ist halt ist so, wie man halt konditioniert ist, welche Glaubenssätze man da hat, mitbekommen hat, äußert sich das eben zum Beispiel auch da. Ich finde das immer, das sieht man beim Thema Preis ja. Zum Beispiel immer ganz krass.
Ja, genau. Das ist dann auch so die Arbeit, die ich dann eher für mich als Mindset-Coaching betrachte. Also ich sage ja immer, ich bin der Mindset- und Business-Performance-Coaching, immer fancy, aber im Prinzip ist es genau das, zu gucken auf einer Business-Ebene, was sind denn eigentlich die Symptome, die du wahrnimmst? Ist es jetzt die Kundenakquise, die du aufschiebst? Oder ist es im Verkaufsgespräch, dass du dich unwohl fühlst und eigentlich weißt, ich möchte eigentlich für meine Website 3.000, 4.000 Euro haben, aber stattdessen sage ich immer nur 2.000 Euro?
Mhm.
Na, oder der Gedanke von, ja, ich bin es ja eigentlich gar nicht wert, sowas zu nehmen. Oder wenn du zum Beispiel nicht das sagst, was du denkst, also Kunde zieht mir irgendeinen Mist ab, den du eigentlich nicht vereinbart hast mit ihm. Statt an Grenzen zu setzen, sind viele sehr harmoniebedürftig und manchmal weit. Das sind alles so Themen, die haben irgendwo den Ursprung in dir. Und du kreierst letztendlich diese Realität mit. Und ich hatte da letztens auch noch einen Case davon, ja, um das mal vielleicht als Beispiel zu nennen. Kam jemand zu mir, hat zu mir gesagt, ja du, Duck, ich habe hier so einen Kunden, na, den habe ich damals als Testkunden gewonnen. Und der zahlt mir jetzt aktuell nicht irgendwie die Preise, die ich eigentlich will. Und ich will den jetzt eigentlich loswerden, um nochmal neu zu starten. Dann habe ich ihn ganz kritisch hinterfragt, weil er wollte wissen, wie er das anstellen kann. Habe ich kritisch hinterfragt, warum der Kunde ihm nicht den Preis zahlt, den er eigentlich will. Habe ihn dann eine Frage gestellt, und zwar, hast du ihm deine Erwartung kommuniziert, was du jetzt eigentlich willst, was sich weiterentwickelt, verändert hat? Und dann hat er so gesagt, nee, und wie habe ich es nicht getan? Und dann geht's wieder los. Was ist der Grund gewesen, weswegen du es nicht getan hast? Oh, ich wollte nicht irgendwie auf Konfrontation gehen, weil das war ja ein guter Kunde, der hat mir Leute weiterempfohlen. Na, deswegen kann ich ja nicht irgendwie plötzlich höhere Preise dann verlangen von ihm. So, und dann geht es immer weiter, bis man zu dem Punkt kommt und man merkt dann, oh, die Person hat ein sehr starkes Harmoniebedürfnis und deswegen traut sie sich nicht auf Konfrontation mit Menschen zu gehen, weil sie mit Konfrontation immer etwas Negatives, Destruktives verbindet. Und das sind immer so verschiedene verrückte Cases, die es gibt.
Ich muss auch tatsächlich sagen, eins der interessantesten Themen, die ich als Copywriter damals kennengelernt habe, also als ich noch so auch wirklich aktiv war, heute mache ich das noch sehr, sehr selten, aber da bekommst du als Copywriter immer mal auch Einblicke in verschiedene Kundenprojekte und saugst quasi auch so nebenbei so ein bisschen, kommst du in Berührung mit den Themen der Kunden, mit denen du arbeitest, ja, wenn du irgendwie eine Verkaufsseite schreibst für jemanden, der Gitarrenunterricht gibt, dann saugst du irgendwie auch notgedrungen so ein bisschen Informationen dazu auf, und ich habe zum Beispiel mal einen Kommunikationstrainer, habe ich zusammengearbeitet, schönen Gruß an Matthias, und ich muss auch sagen, tatsächlich, ist halt passiv, als Copywriter kommst du in Berührung mit den Themen zum Beispiel Kommunikation, und der hat auch Kommunikation für Führungskräfte gemacht und hab dadurch eben auch einfach mitbekommen, wie wichtig das ist, einfach Grenzen zu kommunizieren, für seine Bedürfnisse einzustehen, das zu kommunizieren, und muss auch sagen, nichts hat mein Business wirklich so nachhaltig auch geprägt, auch angenehmer gemacht, als wirklich zu lernen, richtig zu kommunizieren. Jetzt
ja.
Gerade so ein kleiner Seitenschwenk. Aber ich habe eigentlich so viele Probleme, die ich früher hatte, bemerkt, dass ich die heute nicht mehr habe, weil ich mittlerweile proaktiv kommuniziere, Erwartungshaltungen kommuniziere, ganz intensiv und auch sofort immer anspreche, wenn mir irgendetwas nicht gefällt oder wenn ich merke, dass er läuft gerade nicht so, wie wir das eigentlich vereinbart hatten, oder das ist eigentlich nicht so, es wurde so nicht vereinbart, und ich habe gemerkt, dass alles mein Leben ist viel, viel angenehmer geworden, beruflich und privat, wenn du einfach ganz klar Grenzen setzt, kommunizierst. Und es hat eigentlich nicht sonderlich viel mit den Business-Themen zu tun, wie was die beste Kundengewinnungsstrategie oder dergleichen, sondern es wird dir auch viel, viel einfacher fallen, deine Kunden zu gewinnen oder auch deine Preise durchzusetzen, deine Honorare aufzurufen, angenehmere Kundenbeziehungen zu haben, wenn du in dir selbst gefestigt bist und das auch kommunizieren kannst. Das habe ich nämlich zum Beispiel von Matthias gelernt, dass man seine Bedürfnisse einfach sichtbar machen soll durch die Kommunikation. Ja, wenn du ein bestimmtes Gefühl hast, steckt dahinter eigentlich nur ein Bedürfnis, das noch nicht erfüllt ist. Ja, diese Person oder steckt irgendeine Art von Gefühl, ne, ist über meine Grenzen geschritten. Aber wenn du es nicht ansprichst und nicht korrigierst, dann wird das ja auch nicht weggehen.
Ne? Ja, ich bin auch der Überzeugung, um darauf ganz kurz aufzubauen, dass du gar nicht skalieren kannst ohne starke Kommunikationsfähigkeiten. Weil letztendlich alles baut auf Kommunikation irgendwann auf. Ein Unternehmen ist ja nichts anderes als ein Konstrukt, wo Menschen miteinander arbeiten. Das heißt, sie müssen miteinander kommunizieren, um miteinander richtig zu arbeiten. Mhm. Wenn dort dann die Kommunikationsgrundlage nicht da ist, dann kannst du schon mal alleine von der Infrastruktur nicht wachsen. Und jeder, der dann bei dir wahrscheinlich ist, wird auch ganz genau wissen, dass wenn er dann nicht richtig gut kommunizieren kann, jetzt verkaufspsychologisch betrachtet, wird er auch natürlich keine Aufmerksamkeit erzeugen, keine Aufmerksamkeit einfangen, die Menschen richtig binden. Na, das heißt also, das alleine Marketing und Sales ist ja bestehend nur aus reiner Kommunikation. Wie gut kann ich mich und mein Angebot darstellen? Nach außen hin tragen, nach außen kommunizieren. Und deswegen bin ich auch fest überzeugt davon, alles ist letztendlich irgendwie, wenn du skalieren möchtest, kommt es immer auf die Basics zurück, und zwar irgendwo Kommunikation oder irgendwo bei dir selbst.
Ist super interessante Betrachtungsweise, wenn du es von oben betrachtest, so quasi ein Business und ein Konglomerat aus einzelnen Punkten, die untereinander kommunizieren. Also sei es zum Beispiel irgendwie Anbieter zu Kunden kommunizieren, das wäre dann eher so das Copywriting. Copywriting ist ja auch nichts anderes, als den Wert zu kommunizieren, den deine Produkte, deine Angebote haben, den überzeugen, kommunizieren zu können, aber zum Beispiel auch innerhalb des Unternehmens, zum Beispiel Mitarbeitern. Da sehe ich das, habe ich in den letzten Monaten und Jahren ganz besonders stark gemerkt. Ich würde sagen, bei der Verkaufspsychologie, da die Kommunikation, die habe ich bisher auch ganz gut hinbekommen, ist ja mein Steckenpferd, aber gerade so die Kommunikation innerhalb des Teams, da habe ich nochmal ganz große Sprünge machen können durch diese Wartungshaltung, und finde ich super interessante Betrachtungsweise. Es ist eigentlich nur, dass Kommunikation die ganze Zeit so stattfindet. Aber einen ganz kurzen Schwenk, also ich fand das super interessant, muss ich mal kurz ansprechen. Um dann nochmal darauf zurückzukommen, ich bin jetzt also quasi, ich bin da, habe ein Ziel und erreiche das nicht, und ich weiß nicht, warum ich das nicht erreiche. Es liegt irgendein Stein bei mir im Weg, das nennst du ja, glaube ich, auch Störfaktoren. Ist jetzt quasi die Antwort oder die Frage, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ist Produktivität irgendwie wertlos? Liegt es einfach nie daran, dass ich vielleicht nicht doch die beste To-Do-Listen-App habe, dass ich vielleicht nicht doch irgendwie die beste Morgenroutine habe? Ist Produktivität jetzt wertlos?
Spannende Frage tatsächlich. Kommt immer aus der Sichtweise darauf an. Ich sag ja bezüglich der Störfaktoren, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja die strategischen, die persönlichen. Und strategisch bedeutet für mich einfach, es geht darum, welche Fähigkeiten brauche ich und welche Schritte muss ich in welche Reihenfolge gehen. Und wenn ich dann diese Schritte kenne, die Reihenfolge kenne und die Fähigkeiten habe oder auch die Tools habe und sonstiges, na dann... Dann habe ich keinen strategischen Störfaktor. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich einen strategischen Störfaktor. Und im Kontrast dazu gibt es die persönlichen Störfaktoren. Da geht es vielmehr so um die Frage, was hält mich davon ab, die Schritte zu gehen? Wie schnell kann ich die Schritte gehen? Wie kontinuierlich und nachhaltig kann ich die Schritte gehen? Und vor allem, wie fühle ich mich dabei, wenn ich die Schritte gehe? Und ich bin der Überzeugung, dass es letztendlich für Erfolg in der Selbstständigkeit immer beide Seiten dann braucht, also sowohl strategisch als auch persönlich. Weil es gibt immer irgendwelche Dinge, die uns davon abhalten, schneller voranzukommen. Und schneller gar nicht mal im Sinne von, dass es zu schnell für uns ist, sondern in so einem Tempo, wo wir sagen, wir sind mega happy damit, weil es genau unseren Vorstellungen entspricht. Und für mich ist Produktivität oftmals einfach nur so Mittel zum Zweck. Das heißt also, Produktivität, wenn wir das jetzt rational runterbrechen wollen, ist ja nichts anderes als Ergebnis pro Zeit. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro in 12 Monaten verdiene, bin ich nicht so produktiv wie wenn ich dasselbe Geld mache in 6 Monaten. Ja, das ist ja erstmal Produktivität. Das ist ja etwas, was ja irgendwie immer nebenbei dann passiert. Aber die Frage, die eher interessant ist, was ist das, was dahinter steckt? Also was ist das, was unsere Ergebnisproduktion einschränkt? Und das ist der eigentlich wichtige Bereich, wenn wir herausfinden wollen, warum wir vielleicht noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Warum wir da das Gefühl haben, dass wir unter unserem Potenzial eigentlich leben.
Super interessant. Ich habe es angesprochen, weil ich weiß, dass das Thema so Produktivität, neue Tools, das ist immer, bekommt immer super viel Aufmerksamkeit, spricht immer jeder super gern drüber, ist immer super interessant für ganz, ganz viele. Ich merke aber auch, dass es für viele eben auch so eine Art Fluchtverhalten ist.
Ja.
Ja, dass ich vielleicht doch irgendwie jetzt mal Asana statt Trello austesten sollte und daran liegt's, ja. Aber nee, wie du es vorhin eben so sagst, du hast da 100 Telefonnummern, die solltest du vielleicht jeden Tag anrufen, aber du schaffst es nicht, auf den grünen Hörer zu drücken. Ob du jetzt Asana oder Trello dafür benutzt, um dir da die To-Do hin und her zu schieben, macht jetzt keinen großen Unterschied, ne. Ich habe auch mal in einem Buch gelesen, ich glaube von, ich glaube, das war 10x is easier than 2x von, ich habe den Namen gerade vergessen. Der sagt auch, viele Unternehmer flüchten sich so ein bisschen in diese Produktivitätsfalle und glauben, es liege irgendwie daran. Aber wenn sie dann ihre Produktivität meistern, ja, hat sicherlich auch, also hat auch einen Stellenwert Produktivität, so gar keine Frage. Aber er hat dann gesagt, dass das bringt dich nicht aus dem Schuften heraus. Es führt nur dazu, dass du mehr schuftest. Das fand ich ganz interessant. Im Englischen sagt er, glaube ich, so, it doesn't get you out of the doing, just makes you doing more. Irgendwie sowas in diese Richtung. Ich habe es nicht ganz im Sinn bekommen. Ne?
Ja, ich habe da auch einen Gedanken dazu. Und zwar, das ist auch ein Muster, was ich immer wieder in meiner Arbeit sehe, dass Menschen gerne Komplexität in die Dinge bringen. Das heißt also, sie testen viele Tools aus, bauen sich irgendwelche Automatisierungen und machen sich riesige To-Do-Listen. Und das Ganze oftmals gar nicht, um am Ende wirklich erfolgreich zu werden, wie sie sich das einreden, sondern um Recht über einen Glaubenssatz zu bekommen. Und zwar der Glaubenssatz, ich kann nur erfolgreich werden, wenn ich hart arbeite. Was bedeutet das genau? Und zwar, das bedeutet, dass wir irgendwann ja mal gelernt haben, wahrscheinlich durch unsere Eltern und durch wen auch immer, dass oder durch die Persönlichkeitsentwicklungsszene, ne? So Gary Vee damals mit 16 Stunden pro Tag arbeiten, das war ja auch so ein ganz großer Trend damals. Und wenn wir dann irgendwie glauben, wenn wir hart arbeiten, dann können wir nur erfolgreich werden. Und Leute haben jetzt plötzlich Angst, dass wenn sie plötzlich mit Leichtigkeit und mit wenig Aufwand zum selben Ergebnis kommen oder zu einem Vielfachergebnis kommen, dass das nicht gut genug ist. Dass es nicht gut genug war. Und dementsprechend fangen sie dann an, rein mental, sich das Leben schwerer zu machen. Das heißt, sie müssen diese ganzen Emotionen erzeugen, weil das muss sich ja hart anfühlen. Gleichzeitig die Komplexität ins Business reinbringen. Ja, und wenn ich dann so meinen Alltag betrachte, je weiter ich dann in meine unternehmerischen Laufbahn gekommen bin, desto weniger habe ich eigentlich getan. Das heißt also, ich habe weniger Routine gemacht jetzt am Morgen. Am Anfang war das ja alles komplex aufgebläht, lesen, dann meine Kaltdusche, meine Affirmation, was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Mittlerweile stehe ich auf. Das Einzige, was ich mache, ist, ich gebe noch den Katzen Futter und mache dann meine erste Worksession. Und das ist dann so meine Routine am Morgen und damit schaffe ich einfach viel mehr als vorher, weil ich es einfach gehalten habe und weil es nicht mehr darum ging, zu beweisen, dass ich hart arbeiten muss, sondern weil es darum geht, die richtigen Bedingungen zu erfüllen, um jetzt erfolgreich zu werden.
Ja, es kommt am Ende des Tages immer wieder, was ich auch immer wieder predige, es klingt ja nicht sonderlich sexy, aber es kommt halt einfach auf die Basics an. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Abnehmen, ja, dass du, ist mir irgendwie auch natürlich ein ganz großes Thema bei mir, weil ich so viel Gewicht verloren habe. Du kannst natürlich irgendwie die, also was auch beim Abnehmen immer auf Fitnessblogs oder sowas immer viral geht, ist, dass dir jetzt auf einmal Kurkuma beim Abnehmen helfen könne und dass, wenn du das jetzt morgens in deine Haferflocken streust, 2,5 Gramm, dass du dann darauf mal auf magische Art und Weise eine Fettverbrennung ankurbelst, ja. Oder dass der Ingwertee, dass du den jetzt unbedingt trinken musst, weil der deine Fettverbrennung wieder ankurbelt und so weiter. Das heißt, auch da ist es immer so, die Leute suchen so nach dem Hack und nach dem Trick, ja, wie das jetzt irgendwie funktionieren kann, wie das auch einfach funktionieren könnte. Aber beim Abnehmen, du wirst es, ich spreche aus Erfahrung, du wirst es nicht schaffen, wenn du nicht jeden Tag dich gesünder ernährst und deinen Sport machst, regelmäßig, an 6 von 7 Tagen, sagen wir mal, ja. Es kommt einfach immer wieder auf die Basics an. Ich habe auch mal einen Podcast gehört aus dieser Fitnesszeit. Die besten Trainingspläne, die folgen einfach so dieser 3B-Formel. Es steht einfach nur für Big, Boring und Basic. Das sind die besten Trainingspläne. Big im Sinne von Verbundsübungen, ja, die irgendwie viele Muskelgruppen gleichzeitig trainieren. Klimmzüge, Kniebeugen, Bankdrücken und so weiter. Das sind die Big-Übungen und die sind boring, die sind langweilig. Ja, das ist nicht irgendwie, du stellst dich im 47-Grad-Winkel dahin, drehst deine Hand ein bisschen komisch ein und ziehst dann irgendwie den Seilzug hoch, damit dein Bizeps ganz seltsam irgendwie beansprucht wird. Nee, big, boring und basic. Ja, das sind irgendwie, dann ist der Trainingsplan halt, dass du 4x5 Sätze hast von diesen Grundübungen. Ja, und das sind aber die allerbesten Trainingspläne. Um jetzt ein bisschen, ich schweife so ein bisschen ab, aber um das jetzt mal zu übertragen, ja, big, boring und basic ist im Business halt, okay, ich muss halt doch irgendwie diese 100 Anrufe machen und ich muss halt doch irgendwie diese Aufgaben hier erledigen, die, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Das sind halt einfach die Grundlagen. Ich habe das bei mir jetzt auch nochmal im Business bemerkt, hatte ja mal einen Jahresrückblick gemacht und hatte ich auch so gesagt, okay, ich bin zwar noch meinen Grundsätzen überall so treu geblieben, aber es hat langsam so ein bisschen ausgeufert im Sinne von, ich habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut, was kann ich sonst noch machen, wie kann ich das noch irgendwie, meine Produkte hier nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise interessant, besonders machen, was kann ich sonst noch für Projekte aufbauen, aber ich bin mir dann nochmal, ich habe dann nochmal so einen Schwenk zurückgemacht, nee, ich mache einfach das weiter, was ich jetzt auch schon Ewigkeiten gemacht habe, Big, Boring und Basic, ich baue meine E-Mail-Liste auf, verkaufe über meine E-Mail-Liste, fertig, das habe ich schon immer gemacht, das funktioniert, das ist sicher, das ist Big, Boring und Basic. Es macht nicht immer Spaß. Ja, macht nicht immer Spaß, dass du das, dass ich auf diese Aufgaben konzentrieren muss, aber das ist halt das, was am Ende wichtig ist, ja. Und ja, es ist jetzt egal, ob du Asana benutzt oder Trello benutzt, um das Kärtchen von links nach rechts zu schieben, vollkommen irrelevant. Hauptsache, du machst halt deine wichtigen, grundlegenden Aufgaben.
Ja, das, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also, das merke ich auch immer wieder. Ich bekomme manchmal so Fragen, ja, Duk, ich habe jetzt diese Marketingstrategie umgesetzt oder diese Sales-Strategie umgesetzt, bin jetzt bei 10.000, 20.000 Euro Monatsumsatz. Was ist so die nächste Marketingstrategie, die ich irgendwie umsetzen soll? Und manchmal verstehe ich die Frage gar nicht. Weil wenn du jetzt bisher 100 Euro Tagesbudget reingebuttert hast, dann wie wär's mal mit 200 oder mit 300 Euro Tagesbudget, sofern die Infrastruktur dann passt. Und was ich immer wieder sehe, ist dann dieses Phänomen von, dass Menschen sehr viele Business Coachings buchen, na, von einem zum nächsten dann springen. Na, und immer nach der nächsten Strategie irgendwie suchen, statt sich jetzt auf eine wirklich einzulassen und die wirklich mal zu meistern. Ich hatte letztens auch mit jemandem ein Gespräch, der hatte, bevor er dann zu uns gekommen ist, 12 Business Coachings gemacht. Und hat sich immer gefragt, ja, warum schaffe ich es nicht, irgendwie diese 30K-Mauer zu durchbrechen im Monat? Und da habe ich mir alle diese Coachings angeschaut, dachte mir, hey, das sind doch alles so Top-Coachings von irgendwelchen Marktführern oder von Leuten, die in ihrem Bereich extrem klasse sind, egal ob es LinkedIn ist oder Facebook ist oder Instagram ist, was auch immer. Wie kann es sein, dass du da damit nicht erfolgreich wirst? Und das Problem war, er hat was gemacht, dann wurde ihm langweilig, er war nicht mehr gefordert genug, das war nämlich das mentale Thema dahinter, und hat dann den nächsten Kick gebraucht und hat dann wieder sein Modell gewechselt, also die Strategie gewechselt. Das ist das, was ich immer sehe. Viele, die dann vor allem in dieser Anfangsphase haben immer ein Thema, und zwar, es muss aufregend sein, weil Selbstständigkeit ist ein aufregendes Abenteuer. Aber wenn du wirklich zu einem Punkt kommen möchtest, wo es groß wird, wo du Impact ausüben möchtest, dann darfst du vor allem rein mental mit diesem Zustand klarkommen, dass dein Alltag eigentlich immer wieder gleich aussieht und alles total langweilig ist in deinem ganzen Alltag. Ja, weil wenn ich überlege, ich mache seit Jahren nichts anderes als neuen Content aufnehmen, Leads generieren, meine Gespräche führen. Ja. Mehr mache ich nicht. Keine fancy Geschichten. Und das hat jahrelang funktioniert und es wird immer größer und größer und größer. Einfach. Ist aber langweilig.
Ist so. Ich habe vor Ewigkeit mein Buch gelesen. Das siehst du. Das hat genau dieses Phänomen beleuchtet. Das heißt auch wirklich einfach, glaube ich, Finish, dass super viele Unternehmer einfach etwas aufbauen, starten, weil das ist aufregend, das ist was Neues, vielleicht ist das jetzt endlich der Schlüssel, vielleicht ist das jetzt irgendwie das, was mich nach vorne bringt, was ich immer gesucht habe, auf ein gewisses Level, sodass langsam aber sicher erfolgreich wird und es dann aber häufig so an diesen Punkt kommt, wo du eben sagst, okay, jetzt wird es langweilig, irgendwie brauche ich hier was Neues, mir fehlt jetzt irgendwie so ein neuer Reiz, ja, irgendwie macht es dir keinen Spaß mehr und ich habe jetzt die ersten Rückschläge und statt dann irgendwie sich da durchzuarbeiten, mal zu fragen, woran liegt das, warum oder wie kann ich das jetzt hier überwinden, dieses Plateau? Oder warum mache ich jetzt diese schwierigen Aufgaben vielleicht nicht? Viel einfacher und viel angenehmer, viel cooler ist es ja auch. Okay, dann mache ich ja was Neues. Das ist sowieso hier, AI ist sowieso viel aufregender. Ich werde jetzt hier AI-Experte oder sowas, ja? Und mache das dann wieder von neu auf. Und dann fängt das immer wieder von vorn an. Super aufregend, ja. Ich starte jetzt hier einen neuen Instagram-Account und guck mal, da wächst es jetzt auch endlich wieder. Damals hat es mein Wachstum stagniert und so weiter. Bis sie dann wieder an genau dasselbe Plateau kommen. Irgendwie ist das jetzt, habe ich jetzt auch wieder ein Plateau erreicht, es wächst nicht mehr, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, woran liegt das, weiß ich nicht so wirklich. Ah, aber guck mal hier, ich mache jetzt einfach das hier. Ja, was Neues. Ja.
Das ist Phänomen. Das ist für mich auch Mindset, by the way, wenn du das gerade so sagst, weil dahinter steckt auch ein mentales Muster, wenn ich es erklären soll.
Gerne, auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen. Und
genau, das ist nämlich, also eine mögliche Ursache ist das Freiheitsbedürfnis, was wir Menschen haben. Das heißt also, wir starten ja mit diesem Freiheitsbedürfnis, ich möchte frei und selbstbestimmt sein. Und dort ist oftmals das Thema, dass wir oder dass Menschen, die ein sehr starkes Freiheitsbedürfnis haben, sich nicht einlassen können auf eine Sache und die kontinuierlich durchziehen können. Weil sie dann irgendwann merken, wenn es langweilig wird, dass sie eingeschränkter dadurch sind in ihrem Leben, und dann ihre Freiheit nicht mehr ausleben können. um in dieses Freiheitsbedürfnis dann aufrechtzuerhalten, da fangst du dann an, ein neues Businessmodell zu suchen. Und das sind Muster, die wir irgendwie im Leben immer wieder feststellen können. Weil ich sage immer, wir Menschen funktionieren nach Mustern. Und wenn du so ein Muster hast, nach dem du lebst, womit du unzufrieden bist, dann kannst du dir mal angucken, woher kommt das Ganze eigentlich. Und das ist dann immer voll spannend, weil die Muster ziehen sich überall durch. Ja, also ein anderes Muster, was ich immer wieder sehe, ist dann zum Beispiel ein gewisser Kontostand. Mhm. Dass Menschen Gas geben, vielleicht auf dem Konto dann 10, 15, 20.000 Euro irgendwie haben. Wenn es drüber schießt, geben sie irgendwie das Geld wieder aus, dass es auf diese 10, 20.000 zurückkommt. Das heißt, die durchbrechen diese gläserne Decke nicht. Und wenn es drunter ist, dann merken sie plötzlich irgendwie so ein Stressgefühl von, fuck, ich muss jetzt Gas geben, damit ich wieder auf diese 10.000 Euro komme. Und das ist ein mentales Muster, was wir uns auferlegt haben, weil niemand sagt ja, irgendwie keine göttliche Hand sagt ja, du hast jetzt nur verdient, 10.000 Euro auf dem Konto zu haben, sondern du kreierst ja diesen Kontostand. Wenn wir das verstehen und sehen, dass dieses Muster ist, wir geben Gas, dann fallen wir immer wieder runter, dann können wir daran arbeiten, dieses Muster zu verändern und aus diesem Muster rauskommen und dann was Neues darauf aufzubauen.
Ist super spannend, ich erkenne mich auch in meinen Anfangszeiten total wieder, da hatte ich auch angefangen, ich hatte so ein ganz früher, diese 2016, 17 vielleicht, ich komme mit den Zahlen so ein bisschen durcheinander, aber da war das noch so en vogue, dass du so ein Funnel hattest mit Lead Magnet, ein Tripwire danach und danach ein Core-Offer für 49 Euro, das weiß ich noch. Ja, du hast ein Lead Magnet erstellt, danach ein E-Book irgendwie für 7 Euro noch verkaufen, 49 Euro danach und irgendwie so ein Produkt noch, hinten dran Online-Kurs. Ja, das war damals so die Anfangszeiten des Online-Marketings, sage ich mal so. Das habe ich auch damals gemacht und ich weiß noch, ich wurde tierisch nervös, erst mal als ich diesen Funnel angestellt hatte und dann hat es auf einmal wirklich jemand gekauft. Ja, und das hat mich tierisch nervös gemacht erstmal. Ich habe alles doppelt und dreifach gescheckt, hatte seine Zugangsdaten bekommen, habe den irgendwie Support, der hat mein 7 Euro und E-Book da gekauft, habe den Support wie so ein 1-zu-1-Kunden gegeben quasi. Und weiß noch, hat später noch immer jemand gekauft und noch ein paar Leute. Und ich wurde tierisch nervös und habe mir das dann selber quasi wieder eingerissen. Ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen, was ich damals gedacht habe. Aber ich habe es wieder eingerissen, weil ich mir... Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, weil ich irgendwie vielleicht Angst davor hatte, was dann passieren könnte oder irgendwie sowas. Und hab's dann, das Lustige war, später halt nochmal gemacht. Hab das eingerissen, was Neues aufgebaut mit einem VSL damals. Hab direkt irgendwie das Ding für 49 Euro verkauft. Das hat dann wieder funktioniert. Das hab ich dann irgendwie wieder 2-3 Wochen laufen lassen. Hab's wieder eingerissen, bis ich wieder was Neues gemacht habe. Und das war dann dieses automatisierte Webinar, was ich auch häufiger schon mal im Podcast erwähnt habe, wo ich dann als Abnehmtrainer 1-zu-1-Kunden gewonnen habe. Das habe ich dann länger durchgehalten, hab's auch durchgezogen. Aber ich hab's davor, das ist mir auch mal wieder aufgefallen, dieses Muster. Das sehe ich auch bei vielen anderen. Ich baue was auf. Das funktioniert dann auch halbwegs und dann reiße ich selbst wieder ein. Ich rede mir irgendeinen Scheiß ein, damit ich dann selber wieder einreißen kann, damit ich was Neues starten kann. So.
Ja, und das, was du sagst, ne, das ist nämlich das Spannende daran, wenn du sagst, du kannst dich gar nicht dran erinnern. Das ist nämlich das, was ich meine. Es gibt immer einen bewussten Anteil von dir, der etwas will und es gibt diesen unbewussten Anteil, der manchmal die Kontrolle übernimmt. Wir nehmen das nicht wahr, weil das ja alles unbewusst passiert. Und der kommt dann mit verschiedenen Begründungsstories, na, warum du etwas Bestimmtes nicht tun und machen kannst. Und das geht sogar sehr weit. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ich sage immer, das ist der Verstand in uns. Na, der innere Schweinehund, der innere Wächter, wie auch immer du ihn nennen möchtest. Und der Verstand hat ja eine Funktion. Der hat die Funktion, dein Überleben sicherzustellen. Mhm. Und das macht er die ganze Zeit, indem er bewertet zwischen sicher und nicht sicher. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise evolutionär betrachtet an den Busch vorbeiläufst, es raschelt plötzlich, dann geht er auf Alarmbereitschaft und dann entweder sagt er, ja, das ist sicher, das ist nicht sicher. Wenn er jetzt aber sagt, oh, das ist sicher, ich denke, es ist sicher und er geht jetzt daran vorbei und es kommt ein Silberzahntiger raus und tötet dich dann, dann weiß er, dass im schlimmsten Fall du sterben wirst. Das heißt, der Verstand möchte nicht Unrecht bekommen, weil sonst könnte dein Leben in Gefahr sein. Und alles, was du bisher in deinem Leben gelernt hast, erfahren hast, na, das war für dich sicher. Das heißt, der Verstand weiß ganz genau, du hast wegen diesen Dingen überlebt. Wegen den Erfahrungen überlebt. Und wenn du plötzlich was Neues machst, du baust eine Selbstständigkeit auf oder du gehst jetzt einen höheren Kontostand plötzlich an, dann ist es im Kopf eine ganz große Gefahr dann für den Verstand. Und er versucht es dann zu sabotieren. Das macht er entweder durch Zweifel, durch Ängste, durch Bedenken, bis hin zu diesen Begründungsstories, warum du jetzt damit aufhören solltest. Warum es jetzt nicht gut ist, vielleicht könnte der Erfolg zu viel werden, was ist, wenn du das alles nicht stemmen kannst, oder vielleicht könntest du scheitern, diese Extremszenarien. Und wenn du trotz dessen nicht hörst auf den Verstand, dann macht er eine Sache. Es kann sein, dass er sich dann psychosomatisch auswirkt, das heißt, dass die Psyche sich auf den Körper auswirkt, dass du sogar dann plötzlich krank werden kannst. Ne? Weil da gibt es bei uns im Coaching ein Phänomen, bevor die Leute das erste Coaching mit uns machen, also die erste Coaching-Session machen, hatte ich mal das Phänomen, das war alles getrackt, dass 80% der Kunden, die bereits zugesagt haben, krank geworden sind vor der ersten Session. 80%. Ich habe dann dieses Phänomen gerade erklärt, was ich dir erklärt habe. Und danach ist die Zahl komplett auf null runtergegangen. Nie wieder passiert. Und dann habe ich das vor 3-4 Monaten einmal vergessen zu sagen. Und dann direkt am nächsten Tag kriege ich die Nachricht von diesem Kunden. Er hat gesagt, ja, Duck, gibt es sowas wie Seelenfieber, also wie die Seele, Fieber der Seele. Und ich dann direkt zu ihm, oh mein Gott, sorry, ich habe vergessen, dir zu erzählen, dass es dieses Phänomen gibt. Und dieser Teil, der versucht sich immer vor Veränderungen zu warnen, der erzählt dir alles. Ne? Ich habe jetzt nicht Zeit, ich habe kein Geld, um meine Selbstständigkeit zu starten, meine Ad zu starten, was auch immer.
Mm.
Und das macht er alles unbewusst. Das heißt, niemand von uns steht ja auf morgens und sagt sich, ja komm, ich habe heute richtig Bock, mein Business zu sabotieren und es kaputt zu machen, wieder von vorne zu starten. Sondern das passiert komplett unterbewusst, dass wir irgendwas tun, was wir erst im Nachhinein realisieren, warum wir es getan haben. Oder wir fragen dann, warum wir es getan haben. Es kommt immer drauf an.
Super spannend. Ich kann mich noch ewig lang unterhalten. Wenn ich diese Glaubenssätze in Frage stellen möchte, eliminieren möchte, diese Störfaktoren aus dem Weg räumen möchte, was kann ich ja machen? Wie erreiche ich dich? Wie, falls jetzt jemand zuhört und denkt, Mensch, das klingt total nach mir, wo erreichen wir dich?
Ja, also ich habe eine Webseite, duck-h.de. Duck nicht wie Ente mit CK, sondern Duck mit D-U-C. Na und Nachname HA oder ansonsten über Instagram. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, auch einen Podcast. Und da kann man mir einfach immer schreiben. Ich mache das auch immer am Anfang so, dass ich dann so eine Art von Mini-Coaching-Session gebe, damit einfach so ein Gefühl entsteht, wie ist es eigentlich, so der Unterschied zwischen ich eigne mir einfach Wissen an über YouTube, Podcast oder Buch im Verhältnis zu, ich werde mal wirklich gecoacht und jemand guckt sich meine Themen in der Tiefe dann an, damit jeder dann erstmal entscheiden kann, ist es überhaupt das Richtige für mich, ne, bevor ich dann mich auf irgendwas dann einlasse.
Okay, super interessant, vielen, vielen Dank, verlinken wir auch alles in den Shownotes. Super spannend und ja, vielen, vielen Dank dir.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
Danke für die Fragen.
Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.